Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Ein Mythos, der in aller Munde ist, KI ersetzt uns, beziehungsweise KI nimmt uns die Arbeit weg. Ja. Würde ich nicht unterschreiben. Ich denke, durch KI verändert sich die Arbeit. Ich würde sagen, dieser Kontrollaspekt, dieser Human-in-the-Loop-Kontrollaspekt wird immer wichtiger. Die Kommunikation mit einer KI ist nichts anderes als ein zwischenmenschlich qualitatives Delegieren. Je besser du delegieren kannst an einen echten Menschen, desto besser kannst du auch prompten, würde ich behaupten. Je granularer die Kommunikation, desto besser der Output. Je besser die Kommunikation mit der KI, desto mehr weiß die KI auch, was du willst. Wie du es gerade richtig sagst, dass man im ersten Schritt auch hier selber Ansatz, Schule, Unternehmen, dass man erstmal so ein Framework sich baut.
Ja.
Das heißt, was ist eigentlich oder was heißt eigentlich verantwortungsvoller Umgang mit KI? Das fehlt ja auch in sehr, sehr vielen Unternehmen, das fehlt in sehr, sehr vielen Schulen, dass man sagt, hey, das sind beispielsweise Grenzen, das sind Do's, das sind Don'ts. Und ich mache wirklich jeden Tag 2 Stunden. Das brauche ich auch, die Zeit für mich. Jeden Tag 120 Minuten mache ich off. Ne? Das heißt also, cool. Smartphone beiseite. Danach explodiert zwar das Handy, ja, was da wieder für Anrufe drauf sind und so weiter. Aber diese 2 Stunden, ob jetzt im Wald joggen, schwimmen gehen, ja, solche Geschichten oder einfach schnell gehen, um gewisse Herzfrequenzzonen zu erreichen, ist für mich super, super, super wichtig. Das Allerwichtigste eigentlich diese Off-Zeit. Ja, weil, wie du schon sagst, wir leben in einer super schnelllebigen Zeit,
ja,
von digital, von AI. Und da, glaube ich, würde es immer wichtiger, sich halt selber Zeit für sich zu nehmen.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Marcel heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Hi Gabriel, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Von wo aus bist du heute zugeschaltet?
Ich bin gerade zugeschaltet aus dem schönen Düsseldorf.
Kommst du denn auch dazu, die Vorzüge der Stadt zu nutzen, mal ein bisschen am Wasser lang zu spazieren, dich in die Altstadt zu setzen?
Also ich bin täglich am Karlsplatz in der Kryokammer, gehe täglich in der City spazieren. Zum Glück haben wir ja genügend KI-Agenten bei uns im Einsatz.
Die machen das schon, ne?
Dass ich die Zeit habe.
Der Kryokammer habe ich gesehen auf LinkedIn bei dir. Also das Thema Kälte, das verbindet uns. Das wird ja jetzt bei uns hier oben im Norden auch wieder interessant. Ende Oktober startet unsere Eisbadesaison wieder in der Ostsee dann. Aber wir haben ja auch so eine Kammer, die dann auch im Sommer mal helfen kann. Gehst du auch ins kalte Wasser?
Ja, das habe ich viele Jahre gemacht. Hier in Düsseldorf am Rhein auch damals noch. Es gibt so einen kleinen Bereich am Rhein, wo du super easy reingehen kannst. Aber bin dann, ich glaube, vor einem Jahr auf Kryo umgestiegen, Kryokammer, weil da hast du halt den Effekt, du bist in 2-3 Minuten bist du wieder raus. Das ist halt super. Und hast keinen Sand an den Füßen.
Es ist ja noch kälter, aber ich finde, es fühlt sich nicht so kalt an wie Wasserkälte, oder?
Stimmt, es ist eine trockene Kälte und ich finde es, um ehrlich zu sein, auch nicht so heftig wie Wasser.
Ja, muss ich auch sagen.
So.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben ja hier eine schöne Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda, 13 Jahre alt, spricht das Intro ein und ich würde auch dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Wir machen letzten Endes 2 Sachen. Zum einen bilden wir Leute aus, Selbstständige, Mittelständler, Mitarbeitende, Solo-Selbstständige, Entrepreneure, eigentlich jeden im Umgang mit KI. Umgang bedeutet, dass wir sagen, KI ist genauso notwendig wie eine 2. Fremdsprache, wie mindestens Englisch, um letzten Endes jetzt schon, aber auch in der Zukunft perspektivisch zukunftsfähig zu sein, zu bleiben. Haben jetzt, ich glaube, die letzten knapp 3 Jahre über 3.500 Teilnehmende bei uns in den Weiterbildungen gehabt. Das ist so ein Ansatz, eine Vision, die wir haben. Und die andere Vision, die wir verfolgen, ist, dass wir halt probieren, unser eigenes Business so zu skalieren, dass wir keine echten Menschen mehr einstellen müssen, sondern probieren, so viel wie möglich agentisch abzubilden. Und ich probiere gerade auch selber, mich abzuschaffen durch einen Klon von mir, durch letzten Endes einen Klon eines neuronalen Netzes von mir. Das sind so die zwei Visionen, die wir haben, die wir verfolgen.
Würdest du denn nicht mehr arbeiten, Marcel?
Nö. Beziehungsweise andere Projekte angehen. Und letzten Endes sehen wir auch unser Unternehmen so ein bisschen wie so ein Versuchslabor. wo wir halt täglich probieren, Prozesse zu automatisieren, abzugeben, zu delegieren auf die Dinge, auf die wir letzten Endes zum Teil auch keine Lust haben.
Mhm. Ja, dann erzähl doch mal, wo kommst du her und wie bist du in die Arbeitswelt gestartet?
Ich bin ja auch schon jetzt mittlerweile 40 plus, mein Lieber. Also schon lange her. Ich will auch gar nicht allzu weit ausholen. Nach dem Studium damals in Wuppertal ging es dann über die Big Four hin Richtung Selbstständigkeit und haben dann vor knapp 10 Jahren ein erstes KI-Education-Business aufgebaut. Jetzt mit Academy for AI mittlerweile das dritte, also schon recht lange in dieser KI-Welt unterwegs. Und genau, das ist so ein bisschen so die Story. Also eigentlich schon recht lange in dem Bereich unterwegs. Und man muss ja auch sagen, KI ist auch nichts Neues. Mhm. Gibt es jetzt schon seit Mitte der 50er Jahre. Aber wir sind, wie gesagt, schon recht lange in dem Bereich unterwegs. Und das trägt jetzt so ein bisschen auch die Früchte, würde ich sagen. So langsam die Früchte mit den Teilnehmerzahlen, auf die wir schauen. Plus natürlich auch das Netzwerk, was wir uns über Jahre aufgebaut haben, den Dozentenpool etc. Mhm.
Aber interessant ist ja wirklich, dass es KI seit den 50er Jahren gibt oder das immer weiterentwickelt wird. Und jetzt erst im November war es, glaube ich, 2022, ist es so richtig in den Mainstream gekommen. Eigentlich erstaunlich, oder?
Ja, ich finde es krass, aber das ist ja super oft so in dem Moment, wo irgendwelche Innovationen in den B2C-Bereich kommen, dass dann plötzlich die ganze Welt drauf schaut. Aber letzten Endes muss man ja auch sagen, KI war eigentlich auch schon immer, auch vor dem Hype irgendwie mit ChatGPT Ende 22 bei uns, also guck dir das Smartphone an, da hast du ja auch KI täglich drin, auch schon vor 22, allein mit der Photo Library, wenn du irgendwie nach Hund suchst, kriegst du plötzlich Hundebilder. Ja. Dahinter steckt ja letzten Endes auch eine KI, also KI hat uns eigentlich schon immer begleitet, nur halt nicht so bewusst.
Ja, ich war 2023, glaube ich, bei Google in Berlin zu Gast für einen Podcast, da sprachen wir auch über OpenAI und generative KI und da war man fast ein bisschen beleidigt, weil man gesagt hat, naja, wir bei Google machen das ja schon ewig und das ist doch eigentlich überhaupt nichts Neues, was ja so stimmt. Interessant ist aber, wer das Narrativ bestimmt und dominiert, ja. Und ich meine, klar, Google AI First Company mit all den Diensten, die wir da in den Smartphones und in den Geräten haben, das war halt schon so selbstverständlich. Aber dann nochmal zu sagen, wir bringen das jetzt richtig nach vorne und wir machen es vor allen Dingen auch so einfach, dass man damit arbeiten kann. Das war ja dann der Moment, den OpenAI irgendwie bestimmt hat.
Ja, total.
Dann lass uns doch mal bitte mit so ein paar Mythen vielleicht mal aufräumen, weil alle reden über KI, die Zeitung, es gibt Headlines, auch im Kontext Arbeit, was ja so das Podcast-Thema ist. Was glaubst du denn, was sind so Mythen, die nicht stimmen?
Also ich bin der Meinung, also ein Mythos, der in aller Munde ist, KI ersetzt uns, beziehungsweise KI nimmt uns die Arbeit weg.
Ja,
ja, würde ich nicht unterschreiben. Ich denke, durch KI verändert sich die Arbeit. Also wie du arbeitest, sehen wir auch bei uns im Unternehmen. Das heißt, KI verändert, wie wir arbeiten. Ich würde sagen, dieser Kontrollaspekt, dieser Human-in-the-Loop-Kontrollaspekt wird immer wichtiger, dass wir halt mit unserer beruflichen Expertise auf den durch KI erstellten Output kritischer schauen. Also Critical Thinking, denke ich, ist eine Kernkompetenz. Ich denke, KI führt auch dazu, dass im Bereich Business Development letzten Endes mehr Geschäft entsteht oder entstehen kann, weil wenn du entsprechend Prozesse automatisierst, stärker mit KI-Agenten arbeitest, hast du letzten Endes, würde ich sagen, oder die Mitarbeitenden, die menschlichen Mitarbeitenden, auch mehr Zeit, beispielsweise sich rund um das Thema Business Development mit neuen Ideen, Visionen etc. zu beschäftigen. Man wird sicherlich auch produktiver. Würde ich sagen. Also, und es entstehen natürlich auch neue Berufsfelder, ne? Erinnere dich beispielsweise mal an Mitte 23, Anfang 24, da wurde ja dieser neue Beruf des Prompt Engineers total gehypt mit Einstiegsgehältern von, ich glaube, bis zu 250.000 Euro. Oder beispielsweise auch Coder, solche Geschichten war ja auch so ein Hype. Als das Thema Internet irgendwie aufkam. Also ich glaube, es entstehen einfach ganz, ganz viele neue Jobs hier an der Stelle. Das würde ich sagen, ist ein Mythos. Ich denke, ein anderer Mythos, wo man mit auch aufräumen sollte, ist das Thema, wir werden dümmer, Das wird ja auch oft gesagt, gerade auch im schulischen Kontext.
Ja, total.
Machen wir gerade auch jetzt im zweiten Jahr was ehrenamtlich mit der Stiftung Bildung in Berlin. Da haben wir so ein Format entwickelt, KI für Eltern, Lehrer und Schüler.
Ach, da komme ich nochmal auf dich zu. Ich bin ja jetzt neuerdings im Elternrat der 7. Klasse unserer Mittleren.
Ah, cool.
Und da ist es nämlich auch so, dass gesagt wurde, da halten wir uns noch raus aus dem Thema KI. Das ist überhaupt nicht in der Planung, was mich total schockiert hat. Und deswegen bin ich eigentlich genau auf der Suche nach sowas.
Ja, weil also hier sehe ich es halt auch, ich würde gleich nochmal auf das Thema, was du gerade gesagt hast, eingehen, aber hier sehe ich es halt auch zum Beispiel, dass wir, ich sag mal, wie wir lehren und lernen im Zeitalter von KI, sollte halt überdacht werden. Ja, als Beispiel, ich kann natürlich jetzt, keine Ahnung, du sagst gerade 7. Klasse, wenn ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Lehrbuch angucke und da wird dann im Physikunterricht erklärt, das ist eine Steckdose, das steht dann in dem Lehrbuch, das ist Wechselstrom etc. Ja, mit KI kann ich aber auch mein Handy nehmen, mache ein Foto von der Steckdose bei mir in der Klasse und dann lasse ich mir von ChatGPT und Co. erklären, was das eigentlich ist und wie das eigentlich funktioniert. Ja, oder auch das Thema, auch hier, Critical Thinking, ne, dass man auch vielleicht die Kombination fährt aus Lehrbuch plus vielleicht KI-Ergebnis. Quellenüberprüfung etc. Solche Geschichten
sind auch
fundamental wichtig. Genau, zieht sich durch. Ja, ob jetzt im Business-Kontext oder in der Schule, eines der Kernkompetenzen. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Das hat mir ein Kollege erzählt vor ein paar Tagen. Der lebt mit seinen Kindern in Dubai. Und in Dubai lernst du bereits in der 2. Klasse zu erkennen, was ein Deepfake ist.
Mhm.
Ja, also du erkennst, also du lernst Deepfakes zu erkennen in der 2. Klasse. Ja. Das finde ich halt krass. Hier wird das Thema so ein bisschen totgeschwiegen. Ach, KI wollen wir nicht, verbieten wir, ja. Aber in anderen Ländern wird halt super offen damit umgegangen. Und dieses Critical Thinking jetzt schon gelehrt, fand ich halt mega spannend, diesen Impuls von den Kollegen.
Und ich habe auch gelernt, dass es in China KI als Fach in der Grundschule schon gibt. Also die Offenheit ist offensichtlich eine andere und wir sind gefühlt immer noch ein bisschen von der Angst geleitet. Wer weiß, was das mit den Gehirnen der Kinder macht. Die sollen ja erstmal sich entwickeln. Ich erinnere mich, das war ja schon vor 10 Jahren ein Riesending, als es um Geräte ging. Ich meine, das ist immer noch ein großes Thema. Was ist mit den Smartphones? Aber ich glaube, wir können das Thema ja nicht vertagen. Und dann kommen die Leute irgendwann nach der Schule ins Studium oder in die Arbeitswelt. Und dann, als ob sie sich dann erst damit beschäftigen sollten. Also eigentlich delegiert man das von sich weg. Ist aber natürlich auch gleichzeitig ein Auftrag für uns Eltern, finde ich, sich da einzumischen und zu sagen, doch, das ist schon wichtig. Insofern,
Total.
Also welche Ängste kannst du dann da nehmen? Weil dieser Mythos, der ist ja nun mal da, dass wir dadurch irgendwie das Denken verlernen oder das Wegdelegieren. Ich meine, ist immer die Frage, wie man diese Werkzeuge nutzt, ne? Das ist, glaube ich, wichtig zu lernen.
Genau. Also ich denke, wie du es gerade richtig sagst, dass man im ersten Schritt auch hier selber Ansatz, Schule, Unternehmen, dass man erstmal so ein Framework sich baut.
Ja.
Das heißt, was ist eigentlich oder was heißt eigentlich verantwortungsvoller Umgang mit KI? Das fehlt ja auch in sehr, sehr vielen Unternehmen. Das fehlt in sehr, sehr vielen Schulen, dass man sagt, hey, das sind beispielsweise Grenzen, das sind Do's, das sind Don'ts. Dass man das jetzt mal definiert. Das würde ich sagen, ist so der erste Schritt, ob jetzt in der Schule oder in einem Unternehmen, vollkommen egal, würde ich sagen, ist gleich.
Ja.
Und dann im zweiten Schritt entsprechend die Befähigung, ne? Also Education, ganz, ganz groß geschrieben, dass man entsprechend einfach praktisch sich herantestet, dass man auch das Ganze vielleicht nicht overhyped, was ich auch sehr oft sehe, sondern dass man entsprechend auch so ein bisschen kritisch auf das Ganze schaut, also auf die beispielsweise gegebene Halluzination von bis zu 3%, das sagt sogar OpenAI in einer öffentlichen Pressekonferenz, also du hast ja bis zu 3% statistisch gesehen Halluzinationen. Was das Ergebnis angeht, bei Clozins stand jetzt ungefähr 1,3%, aber 1,3% falsche Ergebnisse, Halluzination ist richtig viel,
ja,
oder kann richtig viel sein. Und dass man da einfach ein Bewusstsein für schafft, das ist, würde ich sagen, so der erste Schritt. Ein Frame schaffen, befähigen, sich damit auseinandersetzen. Ich denke, es ist der falsche Weg, wenn man sagt, hey, man verbietet es komplett. Weil du weißt es selber von deinen Kids, wenn du Sachen verbietest, dann wird es extrem spannend. Ja, und dann passieren entsprechend solche Dinge, die man vielleicht nicht möchte.
Mhm.
Oder allein das Thema Shadow Tasking, ja. Es gibt eine super aktuelle Studie von der Boston Consulting Group, die kam vor 2-3 Monaten raus in Deutschland. Da wurden verschiedene Mittelständler, aber auch DAX-Unternehmen betrachtet, recht große Stichprobengröße, haben wir die Situation, dass bis zu 78% der Mitarbeitenden in deutschen Unternehmen KI-Anwendungen geheim nutzen.
Ja, klar.
Das heißt, die lassen dann trotzdem Daten reinfließen in ChatGPT und Co. Und das ist ein No-Go, finde ich. Aber das ist letzten Endes natürlich auch dem Leadership geschuldet, dass keine Offenheit gegenüber KI gegeben ist, dass du zu viele Restriktionen hast und dann die Leute entsprechend ins Geheim Dinge nutzen. Ja.
Genau, ich glaube auch wirklich Offenheit ist so das Thema dahinter, ne? Also befürchten wir eher Dinge oder hoffen wir mehr auf Dinge? Also sind wir eher von den Gefahren geleitet oder sehen wir eher die Chancen? Das ist ja eine menschliche Frage, die wir uns generell stellen sollten, ne?
Total. Also ich würde sagen, wir leben eh gerade im Zeitalter von KI, in so einem Zeitalter von Irrationalität. Mhm. Und ich denke, auch von irrationalen Entscheidungen. Und ich denke, wir sind auch gerade in so einem Zeitalter, wo jeder von uns ein Lernender ist. Es gibt nicht den KI-Experten, ja, weil es entwickelt sich so rasch alles da draußen. Ich persönlich, ist natürlich auch eine Typsache. Ich persönlich und wir bei uns im Unternehmen, bei Academy for AI, sehen in diesem KI-Kontext unglaubliche Chancen. Ja, also wir sehen das auch bei uns in den Weiterbildungen. Wir haben, würde ich sagen, so 50-60% bei uns in den Weiterbildungen sind Selbstständige, Startups, junge Unternehmen, Unternehmer, und die skalieren halt extrem durch KI. Und das ist halt gerade, ich würde sagen, noch krasser als Anfang der 2000er, die Möglichkeiten, die es gibt, als das Internet groß wurde, was du auf die Beine stellen kannst mit Hilfe von KI. Wir hatten jetzt vorgestern war das hier in Düsseldorf mit der Deutschen Telekom zum 4. Mal ein Hackathon, wo wir innerhalb von 4 Stunden 3 Unternehmen gebaut haben. Ja, also von 3 unterschiedliche Unternehmen, von Ideenfindung bis hin zu Webseite, bis hin zu einem ersten warmen Lead mit Hilfe von KI, inklusive einer eigenen Handy-App. Und das ist halt unvorstellbar, ne, gewesen noch vor irgendwie ein paar Jahren, wo das halt noch nicht in aller Munde war.
Da würde ich gerne mal mit dir einsteigen. Hier hören ja viele Leute zu, die sich fragen, wie sie weitermachen, was sie neu starten, also die sehr offen sind, ihre Zukunft zu gestalten. Vielleicht hat der eine oder andere eine Idee in der Schublade und vielleicht sogar eine Business-Idee. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie kann man KI nutzen, um aus einer Business-Idee ein Business zu machen? Ich meine, das ist wahrscheinlich ein ganzer Workshop, der dahinter hängt, oder auch natürlich eine Aufgabe, der man sich intensiv widmen kann. Aber kannst du uns da so ein paar Schritte mal mitgeben?
Klar, super, super gerne. Also das ist letzten Endes auch das, was wir unter anderem bei uns in den KI-Weiterbildungen machen, dass wir halt entsprechend immer den eigenen Business Case von den Teilnehmenden reinnehmen und der Teilnehmende am eigenen Case arbeitet, ne? Also ob jetzt im Bereich Business Strategy, Marketing, Sales, Automation oder Agenten, die wir im Rahmen der Weiterbildung bauen, beziehungsweise der Teilnehmende selber baut, das ist genau der Case. Und was man machen könnte, wäre halt hier relativ simpel, Gabriel. Man baut sich im ersten Schritt einen KI-Mitarbeiter. Das klingt schwierig, ist aber auch nichts Wildes. Wie sowas geht, zeigen wir auch in unserem Programm für das Thema Strategie und Business Development.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Das heißt, erster Schritt, du baust den Mitarbeiter für das Thema Strategie, Business Development. Ja, das ist dann von mir aus der Gabriel, ja, mein neuer Stratege im Team.
Mhm.
So einen Mitarbeiter, den baue ich mir mit ChatGPT, Claude, Langdog, vollkommen egal, in 5 Minuten. Dann würde ich
musst du den noch mit etwas trainieren und wenn ja, mit was?
Ich würde den im ersten Schritt einfach ganz, ganz simpel mit entsprechend meiner Webseite anreichern, also damit der Agent, die Agentin, der Mitarbeiter weiß, wer ich eigentlich bin. Ich würde dann vielleicht noch einen Produktflyer oder irgendwie eine Buyer-Persona oder alles, was ich habe, zu mir, zu meiner Person, zu meinem Unternehmen, wenn es das schon gibt, hochladen, bereitstellen. Wenn nicht, dann starte ich halt bei null, auch egal. Ja, dann sage ich halt, pass auf, agiere bitte als Stratege für Business Development für Firma XYZ oder für meine Idee oder für mein Startup, whatever. Und gib mir doch mal bitte 5 Inspirationen für ein potenziell lukratives digitales Produkt. Ja, so, dann kriege ich ein paar Inspirationen, dann gehe ich in die Iteration, das dauert vielleicht 10, 15 Minuten, bis ich überzeugt bin. Ich würde immer in die Iteration gehen, weil wichtig, die Kommunikation mit einer KI ist nichts anderes als ein zwischenmenschlich qualitatives Delegieren. Je besser du delegieren kannst an einen echten Menschen, desto besser kannst du auch prompten, würde ich behaupten. Je granularer die Kommunikation, desto besser der Output. Je besser die Kommunikation mit der KI, desto mehr weiß die KI auch, was du willst. Und dann würde ich in Iteration gehen und würde dann sagen, okay, coole Idee. Ja, wie könnte denn jetzt ein Business Case aussehen? Wie komme ich an erste Kunden? Mach mir eine Lead Generation Strategie. Mhm. So, dann kriege ich ein paar Vorschläge und würde dann in Iteration gehen. Bauen wir eine Webseite, nächster Schritt. Bauen wir eine Landingpage. Okay, dann baue ich ein Lead, lasse ich mir einen Lead-Magneten erstellen. Ja, biete was kostenlos an. Ja, und so kannst du super easy, also wir haben es gemacht jetzt, wie gesagt, im vierten Durchlauf mit der Telekom. Die Leute hatten ihre ersten Leads, die sie anrufen konnten am nächsten Tag, innerhalb von 3,5, 4 Stündchen. Ist nichts Wildes.
Zwei Fragen. Erstens, warum dieses, ich baue mir einen Agenten, warum nutze ich nicht einfach normalen ChatGPT? Oder?
Ja, ist eine super oft gestellte Frage. Warum nicht ChatGPT, sondern Agenten? Letzten Endes muss man sagen, wenn du einen einfachen Chat startest, neuer Chat, und in diesem einen Chat alles machst, Social Media Postings dir erstellen lässt, E-Mails zusammenfassen, Transkripte, irgendwelche Kampagnen, Projektpläne etc., führt das schlichtweg dazu, dass dieser Chat zu stark halluziniert. Das heißt, du verbindest dann irgendwann ein Projektmanagement-Kontext in diesem Chat mit irgendeinem Social-Media-Post und irgendeiner E-Mail, die zusammengefasst werden soll. Das heißt, die Königsdisziplin, was auch nichts Schwieriges ist, wäre, dass du dir halt für deine X-Cases entsprechend Mitarbeiter baust. Du baust dir einen Mitarbeiter für Marketing, du baust dir einen für Sales, du baust dir einen für Business Development etc. mit der entsprechenden individuellen Expertise.
Ja.
So würde ich vorgehen, so machen wir das auch. Wir haben, glaube ich, mittlerweile über 30 bei uns, 33 sind es aktuell im Team, die entsprechend unterschiedliche Aufgaben ausführen. Ne? Von Büroassistent Hans Otto, der bei mir im Team ist, bis zu Franzl, der bei uns die LinkedIn-Postings macht, die auch hochperformant sind. Also wir haben im Durchschnitt bis zu 250.000 Impressionen pro LinkedIn-Post geschrieben durch eine KI.
Kennzeichnet ihr das dann auch? Das ist ja gerade die nächste Frage. Ne?
Es muss ja seit dem 2.8. gekennzeichnet werden. In dem Moment, wo wir entsprechend keinen eigenen Human Touch mit reinbringen, kennzeichnen wir es. Aber letzten Endes ist ja bei uns der Ansatz immer Human in the Loop. Mhm. Bei allen Sachen, ob E-Mails, LinkedIn-Postings etc. Es wird alles nochmal kurz getouched. Überarbeitet. Mhm. Getouched, genau, kurz überarbeitet. Und die Bilder, mit denen wir arbeiten. Ich hatte jetzt, glaube ich, vor 2 Tagen einen kleinen Post gemacht, wo das ZDF mit mir in der Kryokammer war, in Düsseldorf.
Ja, das habe ich gesehen. Ein
Zufall. By the way, und das zum Beispiel, ich probiere halt super viele authentische, ehrliche, echte Bilder halt von mir irgendwo reinzuladen. Und das macht halt den Unterschied aus.
Dann stellt der Agent dir einen Termin ein, bitte mal Fotos machen.
Ja, genau, richtig.
So, und die zweite Frage, die ich gerade hatte, war, ihr baut dann mit jemandem so ein Business auf so einem Hackathon und dann ist es soweit, dass sogar Leads generiert wurden und dann kann der Hörer in die Hand genommen werden. Da frage ich mich natürlich, das könnte man ja auch eine KI machen lassen, Agenten machen lassen, irgendwie anrufen. Aber wo ist es doch gut vielleicht oder wertvoll, als Mensch wieder da zu sein, gerade in der Interaktion mit anderen Menschen? Wo ist es wichtig, auch vielleicht Vertrauen aufzubauen in diesem Human-to-Human?
Also ich glaube, gerade in diesem letzten Schritt Sales, ja, wenn du am Ende dann ein Produkt, Service, Dienstleistung verkaufst, ich denke, am Ende verkauft immer der Mensch.
Mhm.
Das ist eigentlich schon die Antwort auf deine Frage. Ich denke aber, dieser vorbereitende Part, das bedeutet Erstinformationen zu Produkten, Services, Dienstleistungen, Leadmagneten erstellen, Kalenderbuchungen etc., Outreach, solche Geschichten kann eine KI schon sehr gut.
Ja.
Aber ich denke, die letzten 5-8%, wenn da entsprechend dieser Human-in-the-Loop-Ansatz gefahren wird, gerade im Vertrieb, und also gerade im Bereich Sales am Ende, ich glaube, das ist der Game-Changer.
Weil das Interessante ist ja, dass du im Sales, du baust ja eine Beziehung auf und da geht es ja nicht nur um das Produkt, sondern da geht es ja ums Wetter, da geht es ja um so Dinge, die dich einfach erstmal nur verbinden würden. Ne? Und ich würde halt, das ist wahrscheinlich schwierig, einem Klienten das, Agenten das so mitzugeben. Bitte erstmal, na gut, das Wetter könnte man doch prompten, bitte sprich erstmal über das Wetter, aber dann wird es wahrscheinlich schwierig, ne?
Ja, zumindest Stand jetzt.
Ja.
Ne, man muss aber trotzdem sagen, dass es verschiedene Branchen gibt, gerade im Bereich Insurance und im Bereich Finance sehen wir das. Auch da kam vor kurzem eine super aktuelle Studie raus zum Thema AI-Caller im Einsatz, offenbar gegenüber AI-Callern in diesen zwei Branchen. Und da fand ich ganz spannend die Quintessenz, dass Leute, die angerufen werden, die über ihre dann gerade im Bereich Versicherungen persönlichen Gesundheitsbelange sprechen müssen über Krankheiten, Erkrankungen etc. oder im Finance-Bereich über finanzielle Aspekte, potenzielle Insolvenzen etc. offener waren und offener sind, mit einer KI zu sprechen, als mit einem echten Menschen. Das finde ich ganz spannend, wo da die Reise hingeht. Und ich denke, es ist auch sicherlich ein generationelles Thema. Ich denke, in der Zukunft Gen Alpha und Co. oder auch Gen Z, die sind natürlich oder werden wahrscheinlich deutlich offener sein, mit einer KI zu kommunizieren, als vielleicht jetzt unbedingt mit einem echten Menschen oder sowas Hybrides vielleicht. Mhm. Aber die Offenheit, die wächst auf jeden Fall.
Mhm. Und wirst du dann irgendwann deinen Klon in die Podcasts schicken?
Technisch ist das ja eigentlich schon möglich.
Ja.
Bin ich total offen für, klar.
Ist halt die Frage, mit wem man denn sprechen will, ne? Mit the human Marcel or the AI Marcel?
Ja. Nee, aber wir haben beispielsweise, wir haben sowas ausprobiert, dass wir entsprechend auch mal, jetzt mal weg vom Podcast, von der Podcast-Thematik, gehen wir mal in das Thema Werbung und Werbeanzeigen-Thematik. Wir haben das mal ausprobiert,
ja.
Den echten Marcel in der Werbeanzeige zu haben. Und haben dann einen Klon von mir, also eine Kopie mit Hey Jen, reingenommen. Mhm. Selber Text, aber letzten Endes auch, ich würde sagen, 98-99% nahezu perfekter Klon. Nur letzten Endes, das Look and Feel war ein bisschen anders, der Text war ein bisschen anders. Und dann haben wir getrackt über 2 Monate, wie die Performance ist von einem Menschen vor der Kamera versus sozusagen ein Avatar, der eine Werbeanzeige oder der in der Werbeanzeige auftritt. Und wir haben, wenn ich mir so die Conversions anschaue, also Conversions bezogen auf Terminbuchungen, würde ich sagen, lagen wir bei den Terminbuchungen, bei dem echten Marcel, bei ungefähr so 65-70% höheren Buchungszahlen als jetzt bei dem Avatar. Das fand ich ganz spannend, dass die Leute immer noch oder beziehungsweise immer mehr auch auf dieses echte, authentische abfahren.
Jetzt war ja auch.
Und ich glaube, da wird auch die Reise hingehen. Gerade so im Bereich, wenn du bei YouTube schaust oder auch in Werbeanzeigen, dieses echte, authentische, das zieht deutlich besser.
Das wird immer wertvoller jetzt, ne?
Wird immer wertvoller, total.
Ja. Ich frage mich auch, wenn ich mit KI arbeite oder mit einem Agenten. Also sagen wir andersrum, früher haben wir Dinge gegoogelt oder gebingt oder whatever. Und dann haben wir uns irgendwann angeschaut, was für Ergebnisse bekommen wir. Wer bestimmt eigentlich, welche Ergebnisse ich bekomme, ja? Da ging es um diesen Algorithmus dahinter. Jetzt frage ich mich das auch wieder ein bisschen, zumal gerade angekündigt wurde, dass ja zukünftig immer mehr Werbung auch ausgespielt wird. Also OpenAI hat es ja gerade bekannt gegeben. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Glaubst du, dass da immer mehr Interessen auch hineinkommen in meine Ergebnisse, in meine Zusammenarbeit mit KI? Oder wird es eine Frage des Modells sein, das ich dann wähle und zahle?
2 Feedbacks hierzu. Ich denke, es wird wahrscheinlich, wenn du jetzt mal die OpenAI, sprich ChatGPT anschaust, wahrscheinlich in so eine Richtung gehen, wenn da jetzt Advertising draufgeschaltet wird, dass es so ein bisschen in die Richtung geht wie Instagram, ne? Dass du halt entsprechend deinen Algorithmus hast und letzten Endes auch natürlich eine gewisse vielleicht Tendenz dann, was Inhalte angeht. Ich will es mal so definieren. Und das wollen natürlich, wenn du jetzt dann das transferierst auf den B2B-Sektor, das wollen natürlich die Firmen nicht. Die Firmen wollen nicht irgendwo, wenn sie Daten eingeben und dann mit einem Modell wie Copilot arbeiten oder Perplexity oder whatever, irgendwo, ich spreche absichtlich nicht von Manipulation, sondern ich würde eher sagen, eine Tendenz haben. Sie wollen idealerweise eine Ergebnisneutralität haben,
ja, eben,
die nicht gegeben ist.
Genau.
Die wird auch nie gegeben sein, weil du kannst schlichtweg nie eine 100% Neutralität in den Ergebnissen haben. Ich meine, Claude liegt bei 1,3% Halluzination. Es gibt ein Modell aus Asien, das nennt sich Kimi. Kimi liegt bei ungefähr 0,8%. Du hast aber niemals 100%. So, und was machen jetzt die Firmen
nach
mittlerweile?
Nach eigenen Angaben, Marcel? Oder wo kommen die Zahlen her?
Ist eine Studie, die kann ich gerne noch nachliefern, ist ungefähr ein halbes Jahr alt.
Mhm.
Ja, ist ungefähr ein halbes Jahr alt, ging um das Thema im Rahmen der Studie prozentuale Verteilung von Halluzinationen im Large Language Model Kontext. Und der Trend geht dahin, dass die meisten Firmen eigene lokale Serverinstanzen bauen. Ja, das heißt, bei einem Kunde von uns ist eine große Bank aus Baden-Württemberg, da ist es dann BlueGPT, was Eigenes gebaut, ja, bei einer großen Rechtsanwaltskanzlei international, da ist es dann Layla, ja, Layla GPT. Und da wird die Reise hingehen, weil du eben Neutralität haben möchtest, vergleichbar wie Anfang der 2000er,
ja.
Internet hin zum Intranet. Genauso sehen wir jetzt die Entwicklung gerade hin zu eigenen Instanzen.
Und dann ist ja nur die Frage,
was,
wer kann worauf auch eigentlich zugreifen? Das kenne ich auch noch aus dem Intranet- und Wissensmanagement-Thema. Da wurde dann quasi gesagt, okay, der greift halt zu bis Stufe so und so und das sind dann die geschlossenen Communities oder so. Das wird ja jetzt dann auch eine Frage sein, wenn es um Wissensmanagement in Unternehmen geht. Nicht jeder soll ja auf alles Zugriff haben.
Genau, das ist dann natürlich letzten Endes wieder auch eine Entscheidung innerhalb des Unternehmens, aber ich denke, da wird die Reise hingehen.
Ja.
Man muss auch sagen, das zeigen wir auch bei uns in den Weiterbildungen immer, dieses Einrichten von diesen lokalen Instanzen, also ein eigenes Server beispielsweise erstellen, ja, oder einrichten, solche Geschichten, oder ein eigenes lokales Large Language Model, das ist letzten Endes auch keine Raketenwissenschaft, das kann jeder.
Mhm.
Ja. Und das, wie gesagt, ich denke, da wird die Reise hingehen.
Mhm.
Ja.
Jetzt kam gestern gerade eine große Nachricht raus, die uns hier in Rostock-Mecklenburg-Vorpommern betrifft. Und zwar investiert die Schwarz-Gruppe mehrere Milliarden Euro, um hier ein riesen Rechenzentrum zu bauen in der Nähe von Rostock. Eins der größten in Europa soll das angeblich werden. Und da kommen natürlich jetzt schon kritische Stimmen nach dem Motto, wie wird es denn gekühlt? Welche Energie wird denn dabei verbraucht? Also das Thema Nachhaltigkeit wird dann nochmal aufgeworfen. Glaubst du, dass man da am Ende eine Lösung finden kann, die nachhaltiger ist? Wo stehen wir da eigentlich aktuell? Wird ja unfassbar viel Wasser auch verbraucht. Wie ist das? Also, ne, da gibt's dann die Kritik, jeder Prompt löst dies und das aus. Es gab's ja früher auch mit Google-Suchen, wo dann dagegen gerechnet wurde. Also glaubst du, dass wir da irgendwann zu einem nachhaltigen Umgang mit KI kommen können?
Ja, also ich denke, man muss das immer so ein bisschen in Relation sehen. Ne? Also beispielsweise hast du ja genau dasselbe mit Schlagwort erneuerbarer Strom. Ja, erneuerbarer Strom heißt auch nicht gleich emissionsfrei. Ja, das heißt also, ein Rechenzentrum mit einem Ökostromvertrag, ja, läuft ja nicht zwingend zu jeder Stunde mit erneuerbarer Energie. Ja, das heißt also, wenn, keine Ahnung, Wind und Sonne fehlen, ja, kann letzten Endes dieser Strommix auch Gas und Kohle enthalten. Ne? Oder dieses Thema beispielsweise Stromverbrauch, ja, das heißt also, klar, Stromverbrauch wächst natürlich trotz effizienterer Modelle, ne? Also ich denke, oder auch diese Google-Suchanfragen, ich erinnere mich noch irgendwie,
ja, genau.
Eine Google-Suchanfrage gleich Energieverbrauch von einer Kaffeemaschine, die man einmal aufsetzt, ja, bis dann der Kaffee durchgelaufen ist. Also ich denke, man muss es in Relation sehen, weil KI führt ja auch letzten Endes, natürlich ist es ein Energiethema, aber letzten Endes führt KI ja auch zu Effizienzsteigerungen. Ja, und ich denke, man sollte hier so eine Relation sehen, wenn KI zu Effizienzsteigerungen führt. Als Beispiel, wenn du dann 70% schneller fertig bist mit der Arbeit und dann in den Büros x Stunden früher das Licht ausgeht, als Beispiel jetzt, ja, dann hast du ja auch entsprechende Einsparungen. Also ich denke, man sollte das nicht so einfach sehen und betrachten, man sollte immer die Relation sehen, finde ich, was bringt dir letzten Endes auch KI für Einsparungen, neben natürlich dem erhöhten Energieverbrauch. Mhm. Also so einfach sehe ich das nicht.
Mhm. Genau, das ist ja auch eines der großen Versprechen. Wir arbeiten dann vielleicht weniger oder die Monkey-Jobs werden delegiert. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Geschwindigkeit steigt und dass die Arbeit sich oft nur verdichtet und dass wir dann vielleicht trotzdem 8 oder 9 Stunden im Büro hängen. Glaubst du, dass wir uns dann wirklich lösen können von, ich sag's mal so, unangenehmer Arbeit und uns wirklich mehr mit Dingen beschäftigen, die uns als Menschen entgegenkommen? Weil die Gefahr ist doch offensichtlich da, dass sich das verdichtet, immer schneller wird und dadurch immer stressiger auch wird. Wir sehen, mentale Gesundheit ist ein Riesenthema. Was glaubst du, wo geht die Reise hin?
Also ich persönlich bei mir sehe es so, ich treffe mich viel, viel mehr mit Menschen. Also ich habe viel, viel häufiger auch Termine mit Geschäftspartner, Partnerinnen zum Abendessen. Ich habe viel, viel mehr Zeit, nicht nur für die Kryokammer, auch für Sport, Family, Friends und so weiter, weil ich halt probiere, entsprechend so viel wie möglich zu delegieren. Und ich stelle mir immer 2 Fragen, die mir super gut helfen, um letzten Endes auch an eine KI zu delegieren oder Prozesse zu automatisieren. Ich frage mich immer, was sind meine Pain Points? Das heißt, worauf habe ich gar keinen Bock? Bei mir ist das Buchhaltung.
Ja.
Bei mir sind das irgendwelche Excel-Dateien, KPIs und irgendwelche PowerPoints zu erstellen. Und das probiere ich idealerweise zu delegieren an eine KI. Ja, also das ist so eine Frage auch an die, oder beziehungsweise die sich die Zuschauer, Zuschauerinnen stellen sollten. Worauf habe ich keine Lust? Was sind meine Pain Points, dass ich das delegiere? Und eine 2. Frage, die ich mir immer stellen würde, ist, wie würde sich meine Arbeit verändern für mich selber als Reflexion, wenn ich KI-Mitarbeitende im Einsatz hätte? Das sind so die 2 Fragen, die mir helfen. Und ich denke, wenn man das gezielt einsetzt und wenn man sich auch bewusst dafür entscheidet, die KI so viel wie möglich machen zu lassen, dann kann das schon extrem hilfreich sein, Zeit für die wesentlichen Dinge zu haben. Das ist mir persönlich viel, viel wichtiger als jetzt irgendwie Business oder Business Development. Das ist eben, was du gerade sagtest, auch Zeit für sich selber, für seinen Körper, für Familie und Freunde, das A und O, that's it. Und da kann KI enorm helfen. Und ich sehe es, wie gesagt, ich habe deutlich mehr persönliche Treffen. Ich war gestern noch bei einem, hätte ich nie gemacht, ohne irgendwie AI-Support, einfach mal so zwischendurch irgendwie 2 Termine zu machen, einen in Dortmund, einen in Bochum, Leute zum Kaffeetreffen getroffen, weil KI halt E-Mails zusammenfasst, Social-Media-Postings erstellt etc., weil ich halt delegiert habe. Also ich würde sagen, es geht in die andere Richtung, wenn du es bewusst machst. Mhm. Du musst aber bewusst machen, du musst dir bewusst auch Zeit dafür nehmen und so viel wie möglich delegieren. Mhm. Und letzten Endes haben viele ein Problem generell in der Delegation. Ja, also viele, wenn sie Führungsverantwortung haben, zum ersten Mal, kenne ich super viele Stories, inklusive mir. Ja, wenn ich was delegiere, ich schaue immer drauf, ja, macht er das wirklich richtig, etc. Bei dem echten Menschen. Und bei einer KI ist es super oft genauso. Das heißt, man vertraut der KI vielleicht nicht, ich mache das eh besser, ich gucke nochmal oben drauf, etc. Aber wenn ich ein gewisses Trust-Level habe, wenn ich dann auch vielleicht meine Automationen, Agenten etc. so gebaut habe, dass sie gut performen, und wir lassen beispielsweise, wir nennen das bei uns Sheriff-Methode, wir lassen immer über jeden Output nochmal 6, 7 andere Agenten, die auf anderen LLMs laufen, drüber schauen, hast du schon echt gute Ergebnisse. Und wenn ein gewisses Vertrauen in die Technologie da ist, dann erfährst du auch solche Mehrwerte wie Zeitersparnis beispielsweise.
Also die Frage ist, was stellt man sich selber vor? Wie möchte man leben? Wie möchte man arbeiten?
Total. Und vor allen Dingen das Vertrauen in die Technologie. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das Vertrauen mit einem gewissen kritischen Touch natürlich, aber das Vertrauen in die Technologie führt zu enormen Mehrwerten. Mhm. Ob nun Business oder eben privat.
Wobei die Medien ja genau die andere Story erzählen, ne? Die kommen ja eher mit der Dystopie und mit den Science-Fiction-Filmen, iRobot. Die Roboter kommen ja jetzt auch noch dazu. Es wird jetzt demnächst sehr interessant. Natürlich ist das eine Story, ne? Das müssen wir uns bewusst sein.
Ja, also letzten Endes, es war mit der Dampfmaschine so, es war mit
den Autos,
mit dem Internet,
ja.
Mit den Autos, mit dem Internet. Es ist immer dasselbe und letzten Endes, wirst du wahrscheinlich in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren das Ganze belächeln, diese Diskussion, weil es eben ein Standard ist. Ja, genau wie das Internet. ich bin der Meinung, und Leute, die sagen, nein, will ich nicht, ist was Böses, die werden dann halt wahrscheinlich genau wie mein Vater damals noch, der dann gesagt hat, hey, Internet brauche ich nicht, FaceTime und Co. brauche ich nicht, und dann am Ende sich aufregt, dass keiner mit ihm Videotelefonie macht, weil er sein Handy nicht bedienen kann und Internet schlecht redet, werden dann eben irgendwann die Konsequenzen erfahren.
Was sind so die Top 3 Skills, die Führungskräfte in der Zukunft der Arbeit brauchen, die mit Menschen und Agenten arbeiten werden?
Also ich denke, eine wesentliche Aufgabe einer modernen Führungskraft, machen wir übrigens auch bei uns in der Weiterbildung in dem Modul KI und Leadership, ist, dass man ab sofort KI als Mitarbeiter sieht und nicht als irgendwie App oder Anwendung. KI ist ab sofort Mitarbeiter, und hier ein kleiner Hack für alle, die zuhören, was bei uns total der Hack war: die Agenten, die man baut, ja, die KI-Mitarbeitenden überführen in ein bestehendes Ökosystem. Das heißt also, dass dann in einem beispielsweise Microsoft Teams Chat der echte Gabriel sitzt und der echte Marcel, aber ich beispielsweise über diesen Teams Chat auch mit meinem Agenten Franzl und Co. sprechen kann. Ja, das heißt, KI ist ab sofort, also KI-Mitarbeitende, Agenten, whatever, ist ab sofort als Mitarbeiter zu sehen. Heißt letzten Endes auch, ganz, ganz wichtig, egal wer bei mir im Unternehmen arbeitet, jeder hat ab sofort von uns eine Führungsverantwortung. Ja, das heißt, selbst der Praktikant, der gerade ein Praktikum macht bei Rewe, der 16 ist und mit ChatGPT die Getränkekisten fotografiert, um den Pfand zu kalkulieren, hat auch eine Führungsverantwortung, weil er eben letzten Endes delegiert an die KI. Ja, das heißt Führungsverantwortung, Führungsskill. Mhm. Erster Aspekt. Der zweite Aspekt, den hatte ich eben schon kurz reingeworfen, würde ich sagen, ist das Thema Offenheit und Enabling. Das heißt also, dass die Leute, die Mitarbeitenden in den Unternehmen befähigt werden, nicht nur bezogen auf den Artikel 4 der KI-Verordnung, weil der Gesetzgeber sagt ja auch schon seit dem 2. Februar 2025, sind KI-Kompetenzen Pflicht in allen Unternehmen, ja, wenn du mit KI arbeitest, dass man die Leute einfach befähigt, ja, dass man die Angst nimmt. Nicht, wenn ich prompte und auf Enter drücke, dann geht die Welt nicht unter. Aber du glaubst gar nicht, Gabriel, wie viele Angst davor haben,
ja, total,
auf Enter zu drücken, dass irgendwas Schlimmes passiert.
Klar.
Passiert auch nichts, ist okay. Ja, das heißt also Enabling und vielleicht sein Unternehmen selber so ein bisschen als Versuchslabor sehen. Ja, wie so ein Flugsimulator, wo du mal die Mitarbeiter reinschickst, und es kann da nichts schieflaufen. Einfach ein bisschen ausprobieren, testen. Ja, learning by doing. So der zweite Punkt, also Enabling, ja, also Führungsverantwortung, mhm. Enabling, der zweite Punkt. Und dann würde ich auf jeden Fall an dritter Stelle auch noch sagen, jede Führungskraft muss und sollte sich letzten Endes idealerweise mit dem CEO oder Vorstand für das Gesamtunternehmen so ein Framework ausdenken, so ein KI-Ethik-Kompass beispielsweise, was die Mitarbeiter dürfen, was sie nicht dürfen. Und das ist dann gekoppelt an den Punkt 2.
Das habe ich.
Aber Education, Enabling, das A und O.
Das hatte ich auch gelesen, dass immer mehr Tech-Unternehmen Philosophen suchen und einstellen. Das geht so in diese Ethik-Richtung, weil man sich am Ende auch als Unternehmen fragen muss, was sind unsere Werte, wo wollen wir hin, was ist unsere Vorstellung von Human und von AI, also wie gewichten wir das alles, ne? Denn die AI hat ja kein Schwarz und Weiß, kein Gut und Böse.
Genau.
Welche Hürden erlebst du bei Unternehmen, mit denen ihr arbeitet? Wo stehen viele gerade? Es ist ja offensichtlich angekommen, dass das ein wichtiges Thema ist und dass man da ran muss, und ich glaube, viele sind wahrscheinlich mehr oder weniger auf dem Weg. Was sind so die größten Hürden, die du erlebst?
Also ich kann es immer plastisch darstellen. Auf jeder Keynote, auf der wir dieses Jahr unterwegs waren, ja, ob jetzt, keine Ahnung, Keynote Ludwig Erd, Gipfel am Tegernsee, oder jetzt demnächst, nächsten Monat sind wir hier auf dem Big Bang KI Festival zum zweiten Mal auf der Bühne, bliblablub. Ich frage immer, ey Leute, wer von euch nutzt KI? Klar. 95% melden sich.
Genau.
Ja. Aber
95, das dann, ist keine 100, ja.
Genau, 95% melden sich, genau. Weil KI heißt dann für viele, ja, ich prompte. Okay. Ne? Ich gebe irgendwas ein im Co-Piloten und so weiter. So. Aber wenn du dann, jetzt kommt der Punkt, wenn du dann mal den Transfer machst auf so einer Reihe, auf so einem Reifegradmodell, hast du ja an erster Stelle Prompten kann mittlerweile fast jeder, die meisten zumindest. Oder sie behaupten es. Danach kommt das Thema Automation, Agenten. Also weiter nach rechts, Automation, Agent. Ich würde erstmal sagen, Prompt, Automation, Agent. Danach kommt irgendwann ganz weit, danach das neuronale Netz, ein Klon von einem neuronalen Netz. Wenn du dann fragst, ja, wer von euch hat denn schon erste Automationen gebaut? Wer von euch hat denn schon erste Agenten im Einsatz, KI-Mitarbeitende? Da melden sich dann von den 95% vielleicht 2%.
Ja.
So, das ist so der Stand jetzt in auch den meisten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ob jetzt Banken, große Versicherungen, Startups etc. oder auch DAX. Warum ist das so? Das ist der Stand jetzt, weil letzten Endes die Leute wollen, die Leute haben Bock, aber du hast oft natürlich dieses Thema Datenschutz, ja. Du hast keinen Ethikkompass, du hast kein Framework. Alle haben Compliance Standards, ein Code of Conduct. Keiner hat einen Code of Conduct oder Compliance Standards für den Umgang mit KI. Mhm. Das fehlt einfach, weil es halt auch so ein neues Thema ist. Und deshalb meinte ich, weil du mich gerade gefragt hast, was können Schritte sein für eine Führungskraft? Das sind genau diese drei Schritte, dass man solche Standards schafft. Und auch einheitliche Systeme. Ich kenne es von einer großen Versicherung, mit der wir auch zusammenarbeiten. Da hast du oft die Situation, dass in verschiedenen Abteilungen verschiedene Large Language Models genutzt werden. Ja, dann hast du eine Marketingabteilung, die nutzt Perplexity. Dann hast du im selben Unternehmen ein Sales Department, die arbeiten dann mit ChatGPT. Ja, du hast keine einheitlichen Standards.
Ja.
Und das, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Standards schaffen, ja. Standards, ein Frame, woran sich Leute orientieren können.
Mhm.
Ja, um dann diesen nächsten Schritt zu gehen, weil ich denke, klar, Prompten ist schön. Aber was willst du denn als Unternehmen? Du willst kosteneffizient sein, du willst Umsatz machen. Das sind die zwei Haupttrigger. Geld sparen, Geld verdienen. Bam. Und wie kannst du das? Das kannst du nicht durch Prompting. Du musst Prozesse streamline, automatisieren, agentisch abbilden. Du willst skalieren. Und da hast du eben die Restriktion sehr oft, die letzten Endes auch eine Skalierung hemmt.
Ja.
Wenn du halt diesen auf dem Reifegrad, diesen nächsten Schritt gehen möchtest.
Ich habe auch den Eindruck, dass auch viele Unternehmen noch so ein bisschen abwarten, wie die EU Dinge jetzt regelt, also wie das Thema Regulatorik aussehen wird. Wir haben den EU AI Act. Also böse Zungen sagen ja, wer schnell sein will, der macht und wer reguliert, der braucht halt mehr Zeit. Das scheint ja auch so zu sein. Gleichzeitig, glaube ich, brauchen wir ja auch eine Regulatorik. Kannst du das mal für uns ein bisschen sortieren und erklären, die Bedeutung von der Regulatorik? Was ist da wichtig? Was hält uns aber vielleicht unnötig auch auf?
Wir haben bei uns in der Weiterbildung, in unserem Master Management with AI Programm, haben wir in dem Modul 3 mit der Christina Schreiber das Modul KI und rechtliche Grundlagen. Und da mit der Christina zusammen von der Kanzlei Loschel, da haben wir diesen Artikel 4 der KI-Verordnung mal ein bisschen aufgedröselt. So. Und dieser Artikel 4 in der Regulatorik sagt, du musst Stand jetzt 3 Basiskompetenzen drauf haben. Das ist bei uns, deshalb haben wir auch bei uns auf der Webseite von Academy for AI dieses Bootcamp gebaut. Essential Bootcamp, hast du 3 Bereiche, die du wissen musst. Du musst einmal prompten können, also Grundlagen vom Prompting. Du musst ein grundlegendes Datenverständnis haben. Das ist bei uns das Modul 2. Du musst ein grundlegendes rechtliches Verständnis haben. Was sagt eigentlich der European AI Act? Was sind die Hochrisikoklassen im Rahmen des European AI Acts? Was heißt eigentlich Kennzeichnungspflichten? Und das sind die 3 Elemente, die du drauf haben musst, Stand jetzt, gemäß dem Artikel 4 der KI-Verordnung. Und das ist letzten Endes das, was viele halt nicht drauf haben. Die haben Level 1 drauf, die können vielleicht prompten, aber diese nächsten Schritte, ja, was darf ich hochladen, was darf ich nicht hochladen, muss ich kennzeichnen, darf ich nicht, blablabla, kann ich Copyrights geltend machen auf KI erstellte Inhalte etc., geht das nicht, das fehlt halt sehr viel. Ja, oder die Unterscheidung im Bereich Data. Ja, was ist denn eigentlich Big Data? Was ist ein neuronales Netz? Was hat das mit KI zu tun? Was ist der Unterschied von einem SLM zu einem LLM? Ja, das sind halt Standard, das ist Standardwissen, sollte Standardwissen sein. Ja, und das fordert halt auch die EU.
Siehst du noch so ein Rennen zwischen Europa, Amerika, Asien? Also, ne, das wird ja immer schnell gesagt, die Europäer haben gar keine Chance mehr, die anderen sind viel zu schnell, viel zu weit weg. Siehst du so ein Rennen oder glaubst du, es ist gar kein Rennen, es ist eher eine andere Gewichtung? Wie schätzt du das global ein?
Also ich würde sagen, es ist eher ein Gewichtungsthema. Ich hatte dazu, ich glaube, Anfang diesen Jahres war ich eingeladen zu einer Keynote in Dortmund mit dem Titel Kampf der Giganten, Europa gegen USA. Hat Europa überhaupt eine Chance? Und letzten Endes muss man sagen, ich hatte dazu auch ein Gespräch im Rahmen des Ludwig-Erhard-Gipfels bereits letztes Jahr mit der Claudia Plattner und dem Thorsten Frey. Und da war die Frage, hey, gibt's eigentlich eine deutsche Antwort auf ChatGPT? Und
wir hatten ja gedacht, das wird vielleicht
Aleph Alpha.
Das war zumindest mal ganz zu Beginn die Hoffnung.
Genau. Das war die Hoffnung, dass es Aleph Alpha wird. O-Ton, nein. Jetzt sagen wir natürlich bei uns im Unternehmen, hey, wir machen rein Made in Germany, was wir auch machen. Ja, wir arbeiten bei uns in den KI-Weiterbildungen nur mit deutschen Produkten. Mhm. Das heißt N8N, Berlin, Make, München, Langdoc als, ich sag mal, Intermediärlösung in Berlin, aber letzten Endes, sitzt in Berlin, aber letzten Endes gibt es in dem Sinne nicht die deutsche Antwort auf letzten Endes Claude, OpenAI und Co., muss man ganz klar sagen. Mistral als europäisches als europäisches LLM, nice, cool, muss man jedoch sagen, so aus eigener Erfahrung, was letzten Endes so die Daten, also die Qualität angeht im Bereich Reasoning und sowas, die Output-Qualität ist dann okay, natürlich nicht vergleichbar wie Claude, und ich denke, da muss man auf jeden Fall nachziehen. Mhm. Ja, und Langdoc letzten Endes, womit wir arbeiten bei uns im Unternehmen, super cooles Interface, super cooles Look and Feel. Du hast die Möglichkeit, verschiedene Modelle auszuwählen, abhängig vom Use Case. Aber letzten Endes ist es natürlich auch nicht eine rein deutsche Lösung, muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Deshalb würde ich sagen, es ist eher eine Gewichtung an der Stelle.
Mhm. Wenn du an die Zukunft der Arbeit denkst, schauen wir mal ein bisschen weiter. Also du hast ja auch auf deinem LinkedIn-Profil den Arbeitsminister zitiert, der, glaube ich, 2030 vorausgesehen hat, dass wir da in allen Jobs mit KI zu tun haben. Du hast es, glaube ich, auf 2027, was nächstes Jahr wäre, etwas heruntergesetzt. Mich interessiert dein Blick in die Zukunft der Arbeit. Vielleicht schauen wir sogar noch ein bisschen weiter als 2030. Was wird sich verändern? Was wird es nicht mehr geben? Was wird vielleicht neu dazukommen?
Also ich denke, wir werden in das Zeitalter rutschen des sogenannten Homo Agenticus, so würde ich es bezeichnen. Das heißt also, dass wir ganz, ganz eng mit KI-Agenten arbeiten. Jeder von uns wird persönliche Assistenten haben, also eben in Form von Agenten, privat, aber auch beruflich werden wir immer Support haben. Ich denke, wir werden einen unglaublichen Boost erfahren, was das Thema Produktivitätssteigerung angeht. Also gerade im Business-Kontext. Ich denke, letzten Endes wird es auch irgendwann in die Richtung, irgendwann bedeutet, ich tendiere mal so auf die nächsten 5-6 Jahre hin Richtung stärker AI and Robots gehen,
ja,
dass wir dann auch stärker mit Robotern zusammenarbeiten. Ich meine, OpenAI hat bereits, glaube ich, vor drei Jahren erste Roboter rausgebracht. Ja, es gibt auch eigene OpenAI-Roboter, die auch richtig gut sind. Ja, und Roboter kennen wir eigentlich bis dato nur aus der Produktion. Ich denke, Roboter werden dann wahrscheinlich auch in 5-6 Jahren in einem Büro sitzen, mit denen man dann entsprechend in den Austausch geht. Ja, ich denke, da wird die Reise hingehen.
Humanoide, ja, Roboter, die uns, genau, immer ähnlicher sehen werden.
Ich denke schon, ja. Ich denke schon. Ich meine, es gibt ja, du hast eben von iRobot gesprochen, und es gibt ja andere Filme. Vielleicht gibt es dann auch irgendwann halt einen Roboter, der dann halt beispielsweise einen Menschen ähnlich sieht, ja, wo dann vielleicht auch so eine Maske aufgesetzt wird, so eine Latexmaske oder sowas, ja. Gibt es ja schon solche Produkte, solche Anbieter, und es gibt ja auch schon erste Beziehungen zu humanoiden Robotern. Ja, ich hatte vor kurzem ein Doku gesehen von einem Mann, der hat nach langer Ehe seine Frau verloren, und der hat dann entsprechend eine Liebesbeziehung zu ChatGPT aufgebaut. Ja, du hast ja bei ChatGPT auch die Möglichkeit, in den Dialog zu gehen, und hat dann ChatGPT einen Namen gegeben. Mhm. Ja. Und hat dann entsprechend ChatGPT, ich glaube Lisa hieß sie, immer mitgenommen auf jeden Ausflug. Mhm. Ja, hey Lisa, ich bin gerade hier und guck mir irgendwie die Oder an. Mhm. Ja, mir geht's gerade nicht so gut. Wie geht's dir? Mhm. Ja, und das sollte man nicht unterschätzen. Alleine in den USA, vor kurzem gelesen, nutzen, glaube ich, über 10% aller US-Bürger KI als letzten Endes Psychotherapie, ja, das heißt, um da über psychische Probleme zu sprechen,
mhm,
ja, und da gibt's Beziehungen mittlerweile, ja, Emotionen, ja, das sollte man nicht unterschätzen.
Der amerikanische Unternehmer und Content Creator Alex Hormozi hat jetzt auch gerade eine AI Engine auf den Markt gebracht, die gefüttert sein soll, nicht nur mit seinen Büchern und Vorträgen, sondern auch mit seinen Meetings. Sei jetzt mal dahingestellt, ob das so ist und in welcher Intensität das passiert ist. Aber glaubst du, dass wir irgendwann alle unseren persönlichen Agenten immer mitlaufen haben werden? Weil der muss sich ja irgendwie auch mit dir synchronisieren, dann dein Klon?
Ja, klar.
Schon.
Total. Weil das ist ja genau dieser, das meinte ich ja eben, Gabriel, ne? Dieser Schritt auf diesem Reifegrad, dass du dann irgendwann von einer Automation, von einem Agenten hin zu einem neuronalen Netz gehst, also zu einem Klon von dir. Ja, und wie kannst du einen Klon bauen? Das machen wir gerade, by the way, für einen sehr bekannten deutschen CEO. Ich denke, das wird auch ganz krass medial gehen in Q4. Dass man
du darfst es gerne heute hier schon der Öffentlichkeit sagen, wenn du möchtest.
dass man dann halt irgendwann eben, wenn man über, keine Ahnung, ein halbes Jahr die gesamte WhatsApp-Kommunikation, die gesamte E-Mail-Kommunikation, Telefonate etc., Verhaltensweisen trackt, dass man dann eben ja ein Abbild von sich hat. Ja, aber dafür musst du eben Daten sammeln und das Endresultat ist dann vielleicht ein Klon von dir. Ja.
Und das ist ja jetzt so wie mit den KI-Tools, die wir in die Meetings hier einladen können, die das also alles transkribieren, dann wird es wahrscheinlich irgendwann so sein, dass wir uns gegenseitig fragen, ob es okay ist, wenn der Agent das mitschneidet, mithört oder wie auch immer. Also wenn wir uns irgendwo draußen treffen, wird es ja auch so sein. Es wird ja weggehen von reinen Online-Meetings, sondern wir werden es ja über irgendwelche Wearables oder Devices irgendwie immer bei uns haben.
Ja.
Siehst du da auch Gefahren, die wir im Blick haben sollten, um die wir uns kümmern müssen?
Natürlich wieder das Thema Daten, ne? Wo gehen die Daten hin? Wie werden die Daten weiterverarbeitet, etc.? Aber ich denke letzten Endes, auch hier wieder ist eine Lösung, entsprechend eigene Instanzen zu bauen, ne? Also eigene lokale Server, LLMs. Und nochmal, es ist keine Raketenwissenschaft und das ist auch ganz wichtig, dass das jeder versteht und weiß, wenn ich mit KI arbeite, ob ich mir jetzt einen eigenen Server baue, ein eigenes LLM etc. oder irgendwie einen KI-Mitarbeiter, ich brauche dafür kein Informatikstudium. Ja, wir reden hier von einem No-Code-Zeitalter. Ich muss nicht programmieren können, ich muss nicht coden können. Das, was ich hier erzähle, kann jeder. Ja, und das ist halt auch so ein Ding, was wir in den Weiterbildungen bei uns zeigen, dass letzten Endes jeder KI kann. Ja. Und jeder kann sich so ein Team bauen aus Agenten.
Wie lernst du denn, Marcel?
Wie ich lerne? Letzten Endes beschäftigen wir uns natürlich bei uns im Unternehmen täglich mit unseren Versuchen, die wir machen. Ne? Das heißt, auch gerade die Sachen, die halt in die Hose gehen. Ja, zum Beispiel haben wir jetzt vor ein paar Monaten so einen Voice Agent getestet bei uns auf der Webseite. Der hat unglaublich viele Tokens verursacht, ja, und haben jetzt umgestellt auf einen Chat-Agent, ja, die Silvia-KI bei uns auf der Webseite. Also einmal natürlich lernen wir aus den eigenen Erfahrungen in unserem eigenen Versuchs- und Lernlabor bei Academy for AI. Auf der einen Seite, das ist für mich so immer das größte Learning, weil wir extrem viel testen und ausprobieren täglich. Und auf der anderen Seite natürlich durch entsprechende Blogs, ja, die wir uns ziehen oder gewisse YouTube-Kanäle.
Das lässt du dir dann alles aufbereiten und von deinem Agenten, der dafür zuständig ist, beibringen?
Das heißt beibringen, ne? Also aufbereiten nach gewissen Indikatoren, ne? Wo wir sagen, hey, das ist und gewissen Keywords, das ist spannend, das ist nicht spannend. Also für uns gerade das Thema spannend natürlich Automation oder Agenten. Und dann haben wir natürlich einen Prozess gebaut, wo wir letzten Endes einmal in der Woche eine schöne Zusammenfassung bekommen, welche interessanten wissenschaftlichen Artikel beispielsweise rauskamen zum Thema Agent Automation, kriegen wir dann per Push in unseren Slack-Kanal jeden Freitag 13 Uhr, ja, und können dann entsprechend hier nachlesen. Ja, und das passiert jede Woche. Wir haben also jede Woche eigentlich ähnlich wie so ein KPI-Dashboard, wie so ein Weekly Review, was ist eigentlich passiert, was gibt's Neues und können da entsprechend reinschauen.
Hm. Ich habe ja auch den Eindruck, dass die Chatbots sehr people-pleasing mäßig unterwegs sind. Also das wird dann immer, ist immer ganz toll, was ich da vorschlage. Und die Frage, die ich habe, ist immer super und überhaupt alles sehr, sehr positiv. Glaubst du, wir können die KI auch mehr nutzen, um uns zu challengen, um uns vielleicht sogar kritisieren zu lassen, um nicht nur immer bestätigt zu werden?
Total. Also das zeigen wir auch in der Weiterbildung, wie man sowas macht. ja, wie du so eine KI baust, die entsprechend hier oder Mitarbeiter baust, der eben nicht nur pleasing ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben eine KI-Mitarbeiterin bei uns im Unternehmen, das ist die Lena Berger. Ja, also eine KI ist kein echter Mensch, ne? Also Lena Berger. Lena Berger ist bei uns unser ICP, Ideal Customer Profile, unser Buyer Persona. Das ist eine Kundin, die sozusagen die meisten unserer Kundinnen abbildet.
Ja.
Ja, die ist dann 30 plus, hat vielleicht hat eine Ausbildung oder Studium gemacht, hat vielleicht mal in einer Beratung gearbeitet, blablabla. Aber ihre Persönlichkeit, die haben wir so gebaut, und das ist übrigens auch, finde ich, Gabriel, eine Kompetenz, die eine Führungskraft haben sollte, dass wenn ich mit Agenten arbeite, dass ich den Agenten einen Charakter verpasse. Ja, die haben wir so gebaut, dass die Lena Berger uns immer challenged, die hinterfragt alles, ist eine sehr skeptische Kundin. Ja, die fragt sich dann beispielsweise bei uns, jede Weiterbildung endet mit einem international anerkannten Business School Zertifikat. Ja, das heißt, die fragt dann auch immer, ja, was bringt mir denn das Zertifikat im Vergleich zu XYZ? Warum soll ich die Weiterbildung bei euch machen? Ja, wir sind denn eure Experten. Ja, wir haben jetzt Patrick, CSO von der Deutschen Bahn, der ist Dozent bei uns, oder noch viele andere Head-Ops. Aber das wird gechallenged. Ja, das heißt, immer wenn wir eine neue Idee haben, ein neues Produkt, eine Dienstleistung, irgendwas Cooles, challenge die uns. Und das ist halt ganz geil, weil wenn ich im Auto zum Beispiel unterwegs bin, dann gehe ich halt in den Dialog mit der Lena, ja, über die Audiofunktion und spreche mit der Lena. Hey Lena, ich habe eine neue Idee, ja, und die challenge mich dann total und die spricht mir halt nicht nach dem Mund.
Ja.
Aber wir haben die Lena halt so gebaut, dass sie genau so ist, wie sie ist. Ja, weil wenn du darauf nicht achtest, dann hast du halt diesen Pleasing-Effekt.
Genau. Spannend.
Ja.
Das wirft hoffentlich viele Fragen auf, denen wir noch nachgehen können. Von daher nehmt gern auch mal Kontakt auf mit dem Marcel, zum Beispiel über LinkedIn. Wir tun das hier in die Shownotes. Da gibt's ja auch immer wieder Stories aus deinem Wirken, aus eurer Arbeit. Was habt ihr noch vor, vielleicht zum Schluss? Wo wollt ihr gern noch hin mit der Company?
Also wir sind jetzt gerade dabei, sehr stark zu expandieren mit dem Master Management with AI Programm auf Englisch in die Nordics, das heißt nach Schweden, Finnland und Co. Und haben jetzt auch schon erste kleinere Unternehmen aus den USA. Das heißt also Internationalisierungsexpansionsstrategie steht gerade an. Genau.
Und das Schöne wird ja irgendwann auch sein, dass wir gar nicht mehr diese sprachlichen Barrieren bestenfalls haben, sondern dass wir uns das alles in Echtzeit irgendwie übersetzen lassen. Ne? Das wäre so meine Hoffnung.
Genau.
Das
scheint, genau, genau.
Ja, sehr gut.
Gibt's ja jetzt schon von Google, ne? Verschiedene Produkte, wo du in Echtzeit eine Simultanübersetzung machst. Ne? Also das ist richtig gut, muss man sagen.
Ja. Allerletzte Frage. Kommst du auch ohne KI-Begleitung aus? Nutzt du auch Phasen, Zeitfenster, wo du mal bewusst rausgehst aus digital, aus KI, wo du sagst, jetzt brauche ich nur ein weißes Blatt oder jetzt brauche ich nur Natur oder was auch immer?
Total, täglich, also wirklich täglich. Ich habe mir hier so ein Fitness-Ding geholt, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Und das trage ich jetzt, glaube ich, auch seit also vorher habe ich es schon gemacht, aber dadurch noch bewusster. Ich glaube, seit 1,5 Jahren jetzt mittlerweile trage ich das Ding. Und ich mache wirklich jeden Tag 2 Stunden. Mhm. Das brauche ich auch, die Zeit für mich. Jeden Tag 120 Minuten mache ich off. Ne, das heißt cool. Also Smartphone beiseite, danach explodiert zwar das Handy, ja, was da wieder für Anrufe drauf sind und so weiter, aber diese 2 Stunden, ob jetzt im Wald joggen, schwimmen gehen, ja, solche Geschichten oder einfach schnell gehen, um gewisse Herzfrequenzzonen zu erreichen, ist für mich super, super, super wichtig. Das Allerwichtigste eigentlich diese Off-Zeit, ja, weil, wie du schon sagst, wir leben in einer super schnelllebigen Zeit,
ja,
von digital, von AI. Und da, glaube ich, würde es immer wichtiger, sich halt selber Zeit für sich zu nehmen.
Das glaube ich auch. Cool. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Finde ich sehr interessant. Weil das wird ja immer schnell so gehypt, ne? AI, immer, überall. Aber es geht auch schon darum zu gucken, wo brauchen wir es und wo auch nicht. Ja.
Total.
Super. Marcel, schön, dass du da warst. Herzlichen Dank, dass du uns vieles erklärt hast und aber auch Appetit gemacht hast, weil es geht natürlich darum, da auch reinzugehen, sich damit zu beschäftigen, wo auch immer man steht. Ne? Manch einer startet erst und manch einer ist schon sehr weit. Man kann ja auch Gott sei Dank durch diese einfach zu bedienenden Tools auch sehr schnell wieder reinkommen, oder?
Klar, total. Oder letzten Endes, wie gesagt, also ich würde empfehlen, einfach ausprobieren, einfach machen, ins Tun kommen, ja. Man kann nichts falsch machen. Schaut euch auch gerne unsere Weiterbildung an. Ja, ja. Wir haben von HR Leitung Landesbank Baden-Württemberg bis ABC-Promis bis hin zu Startups etc., verschiedene bekannten CEOs, bei uns alles in den Weiterbildungen gehabt. Und das Spannende ist natürlich auch, das vielleicht auch nochmal abschließend, die Weiterbildungen lassen sich bei uns bis zu 90% staatlich fördern. Wir arbeiten sehr eng zusammen hier mit verschiedenen Fördermittelgebern. Genau.
Sehr gut. Also schaut euch das an und bildet euch weiter. Vielen Dank, Marcel. Und ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann nochmal fortsetzen.
Super gerne, Gabriel. Danke für die Einladung.
Bis dahin, ne? Schöne Grüße nach Düsseldorf.
Ciao. Ciao, ciao.